Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der Frequenz 92.4. In der heutigen Sendung geht es um das Augsburger Klimacamp, das vor 3 Jahren ins Leben gerufen wurde und bis auf wenige Monate auf dem Fischmarkt neben dem Augsburger Rathaus seinen festen Platz gefunden hat. Aber nicht nur das. Vom Klimacamp und seinen AktivistInnen gingen zahlreiche Veranstaltungen, Proteste, Demos, Kletteraktionen, Straßenblockaden und vieles mehr aus, die auch politisch Wirkung zeigten. Und das nicht nur in Augsburg. Das für die MünchnerInnen bekannteste Beispiel dürften die Baumbesetzungen im Forstkarsten bei München sein. Die vom Klimacamp mitorganisierte Aktion trug dazu bei, dass die Abholzung eines Teils des Forstes und der geplante Kiesabbau verhindert wurden. Was das Klimacamp noch alles gemacht, was es erreicht hat und was die AktivistInnen antreibt, dass sie sich auch von staatlicher Repression und Kriminalisierung nicht abhalten lassen, das alles hört ihr in der nächsten Stunde. Wir haben am 8. Juli beim Klimacamp in Augsburg vorbeigeschaut und mit 4 der AktivistInnen gesprochen.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Das Klimacamp gibt es jetzt seit 3 Jahren. Am 1.7. war praktisch der Gründungstag. Was war denn der Anlass? Was war der Auslöser der Gründung des Klimacamps hier in Augsburg?
Der eigentliche Auslöser war damals die Diskussion im Bundestag über das sogenannte Kohleausstiegsgesetz, das tatsächlich ein Kohleeinstiegsgesetz war, in dem unsere Abhängigkeit vom Kohleabbau und von der Kohleverfeuerung verlängert wurde letztlich. Wir haben damals dagegen protestiert, wir haben das Rathaus besetzt und als dann die Entscheidung durch den Bundestag durch war, kam dann so ein bisschen die Überlegung, gut, wir können hier natürlich lange weiter demonstrieren, aber das kümmert in Berlin halt wenig Menschen. Also müssen wir jetzt schauen, was wir hier vor Ort machen können und wie wir insbesondere auch die Stadtpolitik beeinflussen können, dass die zumindest ihren Teil tut.
Tatsächlich war dann dieses Klimacamp, das wir auch erstmal als kurzfristige Besetzung des Rathauses gestartet haben, der letzte Schritt. Wir haben schon wochenlang davor viele Demos organisiert. Eine der größten Raddemos in Augsburg bis dahin haben wir organisiert gegen dieses Kohleeinstiegsgesetz und auch viele andere große Demos.
Wer waren die Personen? Wer hat das gemacht? Wer ist geblieben und hat das Klimacamp gemacht? Wer sind die Leute, die hinter dem Klimacamp stehen?
Das Klimacamp wurde gegründet von Fridays for Future Augsburg mit einem Vorlauf von weniger als 24 Stunden. Wir hatten am Dienstagabend unser regelmäßiges Fridays for Future Plenum und da hatten wir dann eben überlegt, dass wir nochmal auf eine andere Art und Weise demonstrieren müssen und so entstand die Idee. Wir haben es dann um 23 Uhr abends angemeldet und am nächsten Tag um 19 Uhr waren wir hier. Anfangs extrem improvisiert, auch jetzt noch improvisiert, aber immerhin mittlerweile mit durchaus einigermaßen gut zusammengeschusterten Bauten hier. Und wir haben aber noch am selben Abend gesagt, das ist jetzt kein Fridays for Future Camp, sondern einfach ein Klimagerechtigkeitsinitiativen übergreifendes Camp. Und das Klimacamp hat auch wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass sich die Initiativen in Augsburg besser untereinander vernetzt haben.
Wie lief es denn in den nächsten Tagen? Wie hat die Politik reagiert? Wie haben die Menschen hier reagiert, die hier vorbeigegangen sind? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Die Menschen haben sehr unterschiedlich reagiert. Ja, das ging von offener Ablehnung bis zu sofortiger Unterstützung. Auch Menschen, die vorbeigekommen sind, uns Nahrungsmittel gebracht haben, uns Wasser gebracht haben, dafür gesorgt haben, auch mit anderen Sachspenden, dass wir tatsächlich übernachten konnten. Die Reaktion der Politik war für die ersten paar Tage nicht vorhanden. Und dann kam unsere Oberbürgermeisterin und die zweite Oberbürgermeisterin ins Camp runter mit, ja, diese Versammlung ist jetzt aufgelöst.
Nee.
Nicht?
Nee, sie haben einfach gesagt, wir waren nie eine Versammlung. Das ist keine Versammlung und deswegen ist höchste Zeit zu gehen, sonst kommt die Polizei, weil wir sind ja keine geschützte Versammlung.
Das hat dann zu einem über ein Jahr andauernden Rechtsstreit geführt, der letztlich damit geendet ist, dass die Stadt 2-mal krachend gescheitert ist. Da wurde viel Zeit und Geld sowohl von der Stadt als auch von uns einfach verschwendet, leider.
Ihr seid also geblieben. Sind Leute dann neu dazugekommen? Hat sich das stetig erweitert? Wie hat das ausgesehen?
Ja, am Anfang waren wir am ersten Tag so 20, 30, 40 Leute, je nach Tageszeit, also auch so in den ersten 2-3 Tagen. Und dann natürlich musste man immer gucken, wer kann da sein, wer muss gerade in die Schule, in die Uni, zur Arbeit. Es sind ja auch Leute jeden Alters da gewesen. Und dann waren aber trotzdem in den ersten Wochen, vor allem als es noch warm war, bevor es in den ersten Winter gegangen ist, eigentlich zu jeder Zeit mindestens 10 Leute da. Ja, so am Nachmittag waren wir gut 30, 40 Leute auch. Zur Aktion dann natürlich wieder mehr, wenn man gesagt hat, heute passiert wieder was. Und es war da grob jeden Tag eigentlich, dass es eine Zeit gab, zu der was passiert ist. Geblieben sind seitdem eigentlich fast alle, die immer noch in Augsburg wohnen. Es waren natürlich auch viele Leute dabei, die in einer Lebensphase waren, der sich noch viel ändert und der man auch mal umzieht. Aber eigentlich alle, an die ich jetzt denke, die in Augsburg damals angefangen haben, sind jetzt immer noch da. Dazu gehöre jetzt auch ich zum Beispiel. Ich war schon beim ersten Tag dabei und bin seitdem immer da. Natürlich kommt bei jeder Person mal vor, dass man ein bisschen mehr für die Uni, ein bisschen mehr für die Arbeit tun muss. Und es ist natürlich auch einfach unmöglich, 3 Jahre lang jeden Tag da zu sein. Und man muss dazu auch noch sagen, dass sehr viele, die jetzt sehr aktiv sind oder auch zwischenzeitlich sehr aktiv waren, bis sie Augsburg verlassen mussten, ganz neu durchs Klimacamp dazugekommen sind. Und da ist es auch wichtig zu sehen, dass Augsburg jetzt vielleicht anders als eine größere Stadt wie München und Berlin da so ein bisschen rückständig war, muss ich sagen, was die Meinung angeht, wie wichtig Maßnahmen gegen den Klimawandel sind. Sei es von der Politik aus, sei es von den Passanten aus. Ich meine, 2019, als Fridays for Future in Deutschland angefangen hat, da war es ja noch nicht verpönt zu sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht oder man muss nichts tun. Und es waren ja erst dann diese letzten paar Sommer und auch die vielen Demos, meine ich, die vielen Leuten gezeigt haben, da muss auf jeden Fall was passieren. Und die meisten, die uns jetzt noch anpöbeln, können nur noch ausweichen darauf, dass ihnen unsere Protestform nicht gefällt. Ja, also diese Leute stören sich einfach an der Protestform und sagen dann einfach so Sachen wie, ja, scheiße sieht's hier aus bei euch.
Also neben diesem, ja, bei euch sieht es irgendwie nicht so toll aus, gibt es dann auch noch teilweise Übergriffe, noch etwas unschönerer Art als nur Beleidigungen, sondern halt tatsächlich auch Angriffe aufs Camp, häufig irgendwie motiviert durch schwer religiöse Vorstellungen, Homophobie, ja, wir haben da auch eine Queerflagge hängen oder irgendwie auch Antifeminismus oder ähnliches, weil wir eben uns schon auch sehr dezidiert natürlich für solche Anliegen mit einsetzen. Und das bedeutet aber auch, dass man dann bisschen zur Zielscheibe für reaktionärere Kräfte.
Was auch was ganz Tolles war, insbesondere vom ersten Campsommer, wo wirklich regelmäßig die ganze Zeit über sehr viele Leute da sind, aber auch später war, dass halt Vernetzung ermöglicht wurde, welche zur Bildung von neuen Initiativen führten. Also es ist ein feministisches Kollektiv aus dem Camp entstanden, es ist ein Kochkollektiv entstanden, es ist ein eher antikapitalistisch orientiertes Kollektiv nochmal draus entstanden und mehrere andere auch. Und das ist sehr schön zu sehen, wie das Klimacamp dann in gewissem Maße so ein Samen war für weitere Entwicklung. Auch überregional, die ganze Kletterbewegung in Ravensburg wurde dadurch gestartet, dass Ravensburger im ersten Camp-Sommer bei uns hier waren und wir haben uns dann so gegenseitig weitergebildet, haben sehr viel verstanden, was politische Prozesse angeht, haben auch ganz konkret uns ausgetauscht, wie das mit dem Klettern funktioniert. Und dann ein paar Monate später fing das in Ravensburg an mit dem ersten Baumhaus. Und daraus ist ja jetzt eine riesige Waldbesetzung geworden, der Altdorfer Wald.
Ich war letztes Jahr in Augsburg und bin auch bei euch am Klimacamp vorbeigegangen. Da war es noch größer. Ihr musstet nicht gleich verkleinern, sondern ihr wurdet erstmal aufgefordert, umzuziehen. Was war da die Begründung, was war der Anlass, dass ihr umziehen musstet?
Der Perlachturm, der Kirchturm der Kirche St. Peter am Perlach, die direkt neben dem Klimacamp steht, ist seit Jahren eigentlich baufällig und einsturzgefährdet. Und insbesondere wurde das dann akut nachgewiesen in der Zeit, als wir da waren. Und uns wurde dann gesagt, ja gut, jetzt, da müssen jetzt Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden, damit da nicht irgendwie ein Stück von dem Turm abbricht und auf das Camp drauffällt oder ähnliches. Und aufgrund dessen haben wir dann unter der Bedingung, dass wir möglichst bald und auf dieselbe Fläche zurückkehren können, dann zugestimmt, dass wir auf den Moritzplatz umziehen.
Moritzplatz ist wo?
Der Moritzplatz ist direkt anschließend, im Prinzip vielleicht 200-300 Meter weiter südlich vom Rathausplatz weg.
Also immer noch in der Nähe der Politik sozusagen.
Ja, aber der Unterschied ist schon deutlich, ob man jetzt den PolitikerInnen, die hier gerade ins Rathaus wollen, jedes Mal, wenn sie zur Arbeit gehen, auf die Finger schaut oder ob die einen mit ein kleines bisschen anderem Weg einfach aus dem Weg gehen können.
Man muss halt auch beachten, ich habe noch nie jemanden vom Stadtrat hier, von unseren 60 Leuten im Stadtrat, in der Tram oder in dem Bus gesehen. Und ich kenne die alle vom Gesicht her und mit dem Namen auch. Und am Moritzplatz, wo wir waren, kommen sie nicht vorbei, wenn sie hier mit ihrem Auto bei ihren exklusiven Parkplätzen hier rausfahren. Oder halt ein paar von ihnen natürlich auch mit dem Fahrrad, aber das sind sowieso eher Leute vom Stadtrat, die schon cool drauf sind und gute Sachen machen. Aber naja, die mit dem Auto hier herangefahren sind und die wir vorher gestört haben und direkt ansprechen konnten, die haben uns dann erstmal nicht mehr gesehen.
Irgendwann ging es dann vom Moritzplatz wieder zurück hierher, aber deutlich kleiner. Was ist passiert?
Genau, also man hat uns eigentlich versprochen, dass das nur jetzt 2-3 Wochen dauert oder sowas, aber es wurden mehrere Monate draus. Und als wir wieder zurückkamen, haben sie uns weniger als die Hälfte der ursprünglichen Fläche gegeben. Und das war auch ein ganz klarer Widerspruch zum vorher erteilten Versprechen, nämlich dass es nur kurz dauert und dass danach alles genauso sein wird wie vorher.
Wie lautet die Begründung?
Die offizielle Begründung lautet, Corona sei vorbei, deswegen gibt es wieder mehr Veranstaltungen im Rathaus und um die abwickeln zu können, Lieferverkehr, Catering und so weiter, muss dieser Fischmarkt, auf dem wir hier sind, was ursprünglich ein exklusiver Parkplatz war, halt auch wieder stärker als Parkplatz genutzt werden können fürs Rathaus.
Könnt ihr diese Argumentation nachvollziehen?
Überhaupt nicht. Wir haben auch Aussagen, unter anderem vom Catering-Unternehmen, dass es ihnen gar nicht wichtig ist, dass sie direkt hier parken. Sie können auch zur Anlieferung weiter vorne parken.
Und inwiefern beeinträchtigt jetzt die kleinere Fläche für euer Klimacamp eure Arbeit?
Naja, also es ist halt schon so, dass nicht jeder Tag perfektes Wetter hat. Und wenn es dann mal regnet oder die Sonne zu stark scheint, dann haben wir jetzt auf jeden Fall deutlich weniger Kapazitäten, einfach dass Leute anwesend sein können. Und es klappt eigentlich bei entsprechend schlechtem Wetter gerade so, dass 3-4 Leute hier sein können, ohne halt zu sehr unter dem Wetter zu leiden. Also wir haben jetzt durch die Hälfte der Fläche nicht halb so viel Platz für Leute, die sich hier aufhalten, sondern wir haben ja auch Sachen, die hier dauerhaft einfach da sein müssen, damit es funktioniert. Klettermaterial zum Beispiel, aber auch viel anderes Aktionsmaterial, aber auch einfach Sachen, die man braucht, um hier so eine Dauerversammlung wie eine Mahnwache zu machen. Und als wir die doppelte Fläche hatten, konnten hier eben nicht nur doppelt so viele Leute, sondern gut 30 Leute Unterschlupf finden vor schlechtem Wetter und auch bei schlechtem Wetter aktivistischer Arbeit nachgehen. Und jetzt muss man quasi fliehen, auf benachbarte Cafés ausweichen und die Stadt weiß ganz genau, was sie getan hat. Und das ist natürlich auch nur eins von vielen Beispielen, bei denen die Stadt uns einfach konkret sagt, sie machen was oder sie versprechen uns was und dann machen sie es doch nicht. Und ich meine, in der Presse weinen sie immer rum, dass wir ihnen nicht vertrauen und wir sagen ja, wir gehen hier, sobald wir ihnen vertrauen können. Und dann zeigen sie uns bei so einfachen Lappalien, dass man ihnen nicht vertrauen kann.
Noch ergänzend eine zweite Sache, nämlich dadurch, dass das Camp jetzt viel kleiner ist, wirkt es halt auch irgendwie sehr zusammengedrückt und nicht mehr öffentlich, nicht mehr so einladend wie früher, als wir ganz am Anfang wirklich den gesamten Fischmarkt für uns hatten und da konnten halt Passanten wirklich sehr gut reinbummeln und sich mal ganz unverbindlich die Sache anschauen und jetzt wirkt es eher so, als ob man halt irgendwie so einen privaten Bereich betritt. Das ist es natürlich nicht, aber es wirkt ein bisschen so und das ist ein bisschen schade, weil so halt Passanten abgeschreckt werden, sich bei uns über die Klimakrise und insbesondere über Augsburgs Lokalpolitik zu informieren.
Ihr habt auch mal ans Aufgeben gedacht, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich habe es gelesen bei euch auf der Seite oder in einer Pressemitteilung. Da ging es um Lützerath. Viele von euch sind nach Lützerath gefahren. Ihr habt dorthin mobilisiert. Dann stand die Frage im Raum, wer schaut dann nach dem Camp? Soweit ich weiß, die Auflage ist, 2 Personen müssen ständig vor Ort sein. Ich glaube, am nächsten Tag kam schon die Pressemitteilung, dass ihr doch entschieden habt zu bleiben. Was hat da euch dazu gebracht, da umzudenken wieder?
Das war für uns eine sehr intensive Zeit, weil wir uns klar war, wir müssen irgendwie mithelfen, Lützerath zu verteidigen. Nicht zuletzt deswegen, weil sich Deutschland ja auf internationalen Klimaschutzkonferenzen immer lächerlich macht. Einerseits behaupten die da schon auch so, wie auch im deutschen Fernsehen, irgendwie, dass sie für Klimaschutz seien. Aber andererseits wollten sie halt Lützerath räumen und die Kohle drunter verbrennen. Und nach Aussage des Sachverständigenrats der Bundesregierung würde halt die Verbrennung der Kohle unter Lützerath dazu führen, dass das Restbudget, was Deutschland rein rechnerisch noch zusteht, und da sind die historischen Emissionen nicht mal eingerechnet, um ein Vielfaches überschritten werden. Deswegen war klar, wir müssen da arbeiten. Gleichzeitig war es aber Winter, wo es sowieso schon schwierig ist, hier das Klimacamp aufrechterhalten durch die Mindestanzahl von 2 Personen. Mehr sind besser aus Sicherheitsgründen. Deswegen dachten wir eben, okay, wir müssen vielleicht aufhören und haben das auch sehr, sehr offen diskutiert in mehreren Austauschrunden. Die Presse hat davon auch erfahren, die hat das teilweise ein bisschen als Leak dargestellt. Wir haben halt einfach auf Social Media dazu aufgerufen, sich an diesen Austauschrunden zu beteiligen. Und dieser Aufruf war dann aber auch sehr erfolgreich. Und es sind mehrere ins Camp gekommen, die bis dato das halt nur irgendwie so verfolgt hatten. Aber es hatte so der Anstoß gefehlt, wirklich aktiv zu werden. Manche von denen sind jetzt immer noch aktiv und so konnten wir beides machen. Wir haben insgesamt 5 Busse nach Lützerath organisiert, auch in sehr hektischen Aktionen, weil immer noch neue Anmeldungen dazu kamen und wir mussten noch wenige Stunden vor Busabfahrt neue Busse organisieren. War auch eine wahnsinnig spannende Zeit, aber schlussendlich gibt es ein tolles Foto vom Münchner ZOB, wir haben die in München starten lassen, wo man halt 5 Busse nach Lützerath untereinander auf dieser Anzeigetafel sieht. Und genau, so haben wir da unseren Beitrag versucht zu leisten.
Also ich glaube, ganz viel ist auch dadurch geschehen, dass wir uns wieder ein bisschen mehr darüber bewusst geworden sind, welchen Wert dieser Ort doch darstellt. Nicht nur dadurch, dass er eine Kommunikation an die Politik darstellt, sondern eben auch dadurch, dass da Vernetzung stattfindet und dass eben durch diesen Ort auch so viele Leute nach Lützerath mobilisiert werden konnten. Und ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Faktor, dass auch Menschen, die eigentlich kaum noch Zeit hatten, dann sich für diese Tage gesagt haben, okay, wir versuchen das jetzt aufrechtzuerhalten, weil es uns einfach wichtig ist.
Wenn wir sagen, es müssen immer 2 Leute da sein, dann haben wir auch schon gehört, dass Leute sagen, ja, wenn ihr nicht mal 2 Leute auftreiben könnt, wie viele stehen dann hinter euch? Man muss aber beachten, dass 2 Leute immer hier zu haben eigentlich ziemlich anstrengend ist, weil wenn man sich mal überlegt, wie viel Freizeit hat man denn so am Tag, wenn man arbeitet oder zur Schule geht oder in die Uni geht und es nicht verlegen kann, in das oft durchs Wetter nicht einladende Klimacamp, dann ja, kommt man vielleicht auf 4 Stunden pro Person, die sie höchstens pro Tag leisten kann, wenn sie alles Private vernachlässigt. Und dann sieht man schon, um einfach eine Woche durchzustehen mit Leuten, die halt ihrem Leben auch einigermaßen noch nachgehen wollen, braucht man schon 20, 30, 40 Leute. Und so viele braucht es tatsächlich auch realistisch. Natürlich gibt es auch immer wieder, und dafür sind wir sehr dankbar, Besucher, die einfach herkommen, sagen, die machen jetzt wirklich eine Woche quasi eine aktivistische Daueraktion, indem sie eine Woche hier sind. Und das entlastet uns auch sehr, aber das ist auch wieder selten.
Und eben auch da wieder im Hinblick auf Lützerath, ja, was ja da gerade Thema war, solche Besuche waren in der Zeit, in der gerade Lützerath stattfand, definitiv nicht zu erwarten. Die entsprechenden Menschen sind natürlich und richtigerweise nach Lützerath gegangen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Jetzt kommen wir zur Klimapolitik der Stadt Augsburg, die ihr kritisiert. Können wir ja dann vielleicht noch im Verlauf besprechen, ob sich denn was verbessert hat, seit ihr als Klimacamp aktiv seid. Aber wo steht oder stand vor 3 Jahren die Klimapolitik in Augsburg?
Ja, um die Klimapolitik in Augsburg steht es sehr schlecht. Augsburg lagert jedes Jahr etwa 2 Millionen Tonnen CO2 in der Atmosphäre ab und hat sich aber als Ziel gesetzt, seit 2021 nur noch insgesamt 9,7 Millionen Tonnen CO2 zu emittieren. Und seit dieser Zielsetzung ist kaum etwas passiert, um wirklich dieses Ziel zu erreichen. Noch ein bisschen konkreter, die Stadt scheitert selbst bei den einfachsten Dingen. Also zum Beispiel die stadteigene Stadtsparkasse, die in kommunaler Hand ist, zusammen mit der Nachbargemeinde Friedberg. Da könnte die Stadt entscheiden, dass die Stadtsparkasse eben keine toxischen Kredite mehr an die fossile Energiewirtschaft gibt. Tut sie aber nicht. Es wäre nur ein Anruf oder eine DIN A4-Seite, ein Stadtratsbeschluss, der keine Folgekosten zur Folge hätte für die Stadt Augsburg. Trotzdem, das macht sie nicht. Anderes Beispiel, Verkehrswende. Da scheitert die Stadt einfach im kritischsten Moment und erhöht die Preise und dünnt die Taktung aus. Genau dann, wenn wir eigentlich brauchen, dass die Leute weniger abhängig werden vom Auto. Und Beispiele dieser Art gibt es zuhauf. Die Oberbürgermeisterin hat mal in einem Interview gesagt, ja, wenn einfach nur alle Verbrenner durch E-Autos ersetzt werden würden, dann wäre doch alles super, was Verkehr angeht. Und das zeigt, dass sie halt die Problematik überhaupt nicht umrissen hat.
Woher kriegt die Stadt Augsburg Strom, Gas, Heizung? Wie schaut es da aus bei euch?
Naja, also das ist erstmal organisiert über die Stadtwerke Augsburg, die entsprechend hier die Stromversorgung sicherstellt. Das ist größtenteils über tatsächlich auch Erneuerbare, aber auch viel Erdgas, das insbesondere hier verfeuert wird für die Wärmegewinnung. Es gibt jetzt seit letztem Jahr und viel rumgedruckte Ansätze der ersten Pläne, auch tatsächlich auf Wärmepumpen für die Wärmeversorgung auf sie zu gehen und das Fernwärmenetz auszuweiten. Aber das dauert alles lange, lange Zeit, die wir eigentlich nicht mehr haben.
Vielleicht die Frage für die Münchnerinnen und Münchner, ist es vielleicht nicht bekannt, wer regiert denn die Stadt Augsburg? Wer ist die Oberbürgermeisterin, zu welcher Partei gehört die etc. etc.?
Ich sage immer, wir sind in Augsburg, wir haben hier schwäbische Verhältnisse. Will heißen, die Politik hier ähnelt eher der Baden-Württembergs als der des restlichen Bayerns. Unsere Oberbürgermeisterin ist in der CSU und regiert in einer Koalition mit den Grünen.
Und die Grünen sind hier in Augsburg halt mal mehr und mal weniger grün. Es gab schon lange Monate, wo das Verhältnis mit den Grünen wirklich sehr, sehr angespannt war. Wobei man auch differenzieren muss zwischen der Grünen Stadtratsfraktion und dem Grünen Stadtverband, der viel fortschrittlicher ist. Aktuell ist das Verhältnis wieder ausgeglichener.
Auch das wieder ja aus dieser Perspektive des schwäbischen Charakters Augsburgs, der eben auch bedeutet, dass die Grünen hier deutlich konservativer sind, ähnlich wie auch in Baden-Württemberg, wo ja doch man davon ausgehen kann, dass die Grünen eben nur eine etwas grün angemalte CDU bzw. CSU sind.
Ich glaube, Münchner HörerInnen können das auch sehr gut nachvollziehen. Ich erinnere einfach an den Forstkasten bei München. Der sollte ja gerodet werden, wurde schlussendlich dann nicht, nachdem es massive Proteste aus der Zivilgesellschaft gab. Aber wer hat auch für die Rodung gestimmt? Das waren die Münchner Grünen.
Ja, ich erinnere mich da auch gut dran. Da wurde natürlich auch so ein Horrorszenario aufgezogen, dass die Stadträte, die der Rodung nicht zustimmen, dann auch schadenersatzpflichtig sind. Was ja relativ nicht so wahrscheinlich war, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oder so war es doch irgendwie.
Ganz genau so war es. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eine gewisse Anspruchshaltung an PolitikerInnen, insbesondere wenn sie das Wort Grün in ihrem Parteinamen haben. Da erwarte ich, dass sie gegen Waldrodung stimmen. Wenn das bedeuten sollte, dass sie irgendwie persönlich haftbar werden, das war hier unklar und ich bezweifle das sehr, aber wenn es das bedeuten sollte, dann ist es so. AktivistInnen gehen jeden Tag viel größere Risiken ein und werden gerade hier in Augsburg, die Staatsanwaltschaft hat jetzt 3-mal in Folge mehrmonatige Haftstrafen ohne Bewährung gefordert, allein in den letzten 3 Wochen. Dann erwarte ich, dass auch so ein grüner Stadtrat halt sich entsprechend dafür einsetzt. Man kann zum Schluss Geld zusammenlegen, man wird da schon irgendeine Lösung daraus finden, aber für eine Waldrodungsstimme im Jahr 2023, das ist einfach nicht möglich. Das ist ein No-Go.
Dabei muss man ja auch bedenken, dass die Grünen selber, jetzt nicht die, die gerade regieren, aber die Grünen an sich früher auch Aktivisten waren und auch jetzt sich halt gerne geben als die Freunde des Aktivismus. Und da verlangen wir das natürlich jetzt nicht von allen Stadträten an sich so. Ich meine, es gibt ja Parteien, von denen kann man das eh nicht erwarten, aber vor allem von welchen, die sich so aufspielen wie die Grünen teilweise, darf man sowas schon erwarten.
Um zusammenzufassen, es genügt einfach nicht, Bauchweh zu haben bei all den Rodungsentscheidungen und sonstigen Klimazerstörungsentscheidungen, die man trifft. Man muss sich da wirklich dagegen stellen. Und das sehen wir bei vielen Parteien zu wenig, aber insbesondere bei den Grünen, wo wir es definitiv aufgrund des Namens erwarten würden.
Dann kommen wir zu euren Forderungen zum Thema Mobilität, zum Thema Energie. Wie schaut es da aus? Was fordert ihr von der Stadt, von der Stadtpolitik?
Vor allem in den ersten Tagen wollten wir, dass die Stadt auch auf die Bundesregierung einwirkt, denn da ging es uns ja nur um dieses Kohleeinstiegsgesetz der Bundesregierung. Wir haben dann ziemlich schnell gesagt, okay, wir wollen lokal ansetzen, wir wollen lokale Forderungen stellen, damit die Stadt nicht sagen kann, ja, da können wir ja eh nichts machen, das ist Aufgabe der Bundesregierung, der Landesregierung. Trotzdem, die Stadt Augsburg ist auch im Deutschen Städtetag, da können Städte zusammen direkt auf den Bundestag und auf die Bundesregierung wirken. Und da haben wir zwar wenig Fokus drauf, aber trotzdem ist es eine Sache, die wir immer wieder erwähnen. Der Rest unserer Forderung ist natürlich sehr lokal, vor allem auch, weil wir hier lokal direkt am Rathausplatz sind, an den Leuten, die hier sind und auch am Rathaus. Ist zwar kein echtes Parlament, wie sie uns immer selber sagen, um auszuweichen, die können keine Gelder locker machen, aber sie haben doch vieles hier in der Hand, was sie lokal ändern können.
Grob unterteilen sich unsere Forderungen in vier Sektoren, nämlich Verkehrswende, Energiewende, Bauwende und Divestment. Haben wir teilweise auch schon angesprochen, Divestment. Die Stadt und keine ihrer Tochtergesellschaften sollte mehr toxische Kredite an die fossile Energiewirtschaft vergeben. An sich eine sehr einfache Forderung, aber aktuell ist da der politische Wille bei unserer schwarz-grünen Koalition einfach überhaupt nicht da. Energiewende haben wir auch schon kurz angesprochen. Die Stadtwerke beziehen halt immer noch Kohle und Gasstrom, sind so auch mitverantwortlich, ganz direkt für die Zerstörung Lützerats. Das muss nicht so sein. Da gibt es kein Naturgesetz zu, das die Stadtwerke dazu zwingt. Die Stadtwerke könnten auch anfangen, bilaterale Verträge mit Ökostromproduzenten zu schließen. Und dann auch in Augsburg viel zu machen. Solar auf Dächer, so Pachtprojekte für Leute, die sich nicht selbst drum kümmern möchten, sondern einfach nur sagen, ich habe hier eine Dachfläche, macht, was ihr wollt draus. Häume nicht fällen wäre auch eine gute Sache. Gibt es hier immer wieder. Auch jeder, der Augsburg besucht mit dem Zug und da ankommt, wird aktuell mit Bäumen begrüßt. Die stehen alle auf der Abschlussliste von unserer Stadtregierung. Da sind wir dran, zusammen mit anderen Initiativen, insbesondere der Augsburger Baumallianz, die sich da sehr, sehr bemüht. Mal sehen, wie das weitergeht. Dann haben wir Mobilitätswende. Das ist einer der Sektoren, wo die Stadt Augsburg auch am meisten ihren kommunalen Gestaltungsspielraum ausnutzen könnte. Da fordern wir insbesondere, dass es ein durchgängiges Radwegenetz gibt, dass die Taktung im öffentlichen Personennahverkehr ausgebaut wird, dass die Preise reduziert werden, dass auch Querbuslinien geschaffen werden zur besseren Anbindung der Stadtteile untereinander, dass man nicht immer über den zentralen Umsteigeplatz fahren muss.
Und bei der Mobilitätswende darf man natürlich auch die Fußwege nicht vergessen. Die Stadt tut zwar immer so, als wäre sie eine tolle Fahrradstadt und versagt da, aber bei den Fußwegen hat sich eigentlich gar nichts geändert, seit ich hier seit knapp 30 Jahren lebe. Ampelschaltungen werden tendenziell noch schlimmer, man muss noch länger in der Sonne warten, weil Bäume gefällt werden und man erreicht zu Fuß eigentlich nur auf Umwegen das Ziel.
Frage wegen Ratentscheid. In München gab es ja den Ratentscheid, der ja dann auch vom Münchner Stadtrat übernommen wurde. War alles wunderbar, schön und gut mit der Umsetzung, allerdings hapert es enorm inzwischen. Gab es in Augsburg auch sowas wie einen Ratentscheid?
Ja, also wir haben in Augsburg einen Ratentscheid auch gemacht, wie in München. Das heißt, wir haben auch Unterschriften gesammelt und wir haben auch locker genug Unterschriften zusammenbekommen. Gesammelt wurde dann vom ADFC, vom lokalen Bündnis Forum Augsburg Lebenswert und von Fridays for Future Augsburg. Und die Stadt ließ schon durchscheinen, dass sie eine von zwei recht gewieften Strategien fahren wird. Entweder sie wird einfach alles durchgehen lassen, okay, daran müssen wir uns jetzt halten und dann nur das Allermindeste, Nötigste tun, damit Richter und Richterinnen dann schon sagen können, an sich haben sie sich schon dran gehalten, zwar nicht überragend, aber jetzt auch nicht, sie haben es jetzt auch nicht gemacht. Oder dass sie die einfach durchgehen lassen, die Unterschriften, und dann einfach uns in den Rechtsstreit verwickeln, ob das jetzt alles gültig sei oder nicht. Man muss immer beachten, egal wie viele Anwälte man über so einen Entscheid drüber schauen lässt, die Stadt kann immer noch mehr von ihren juristischen Fachpersonen draufschicken und das in die Länge zögern, bis es dann irgendwann 2030 wirklich heißt, die Stadt muss das jetzt tatsächlich alles umsetzen, aber dann brauchen wir ja eh schon viel stärkere Maßnahmen. Was dann tatsächlich passiert ist, Nachdem wir dann die Unterschriften hatten, hat die Stadt dann eben Folgendes gemacht. Sie ist in Verhandlungen mit uns gegangen, hat tatsächlich einen Vertrag geschlossen, damit schnell Sachen passieren können. An sich super, dann kann noch in dieser Legislaturperiode, noch vor der nächsten Wahl 2025, einiges passieren. Und davon ist auch einiges passiert. An sich war das aber nur genug, um die Verfehlungen bis 2020 einigermaßen wieder gut zu machen. Aber jetzt ist 2023 und in diesen 3 Jahren seit 2020 ist jetzt noch nicht viel mehr passiert. Der Vertrag wurde tatsächlich an 1-2 Stellen fast gebrochen. Durch Pressemitteilungen und Aktionen von uns und dem ADFC und anderen Gruppen hat der Stadtrat dann doch noch eingelenkt, soweit ich weiß, an allen Stellen. Und aktuell liegt kein Vertragsbruch vor, das möchte ich auch nicht sagen. Also soweit ich weiß, wird der Vertrag aktuell eingehalten. Aber wie gesagt, wir sind 3 Jahre hinterher schon wieder.
Wie ist es denn bei euch beim Thema Stadtplanung? Also München wird ja auf Teufel komm raus nachverdichtet. Da werden Häuser in die Innenhöfe gesetzt, es werden auch Bäume gefällt natürlich, es wird nach oben was draufgesetzt, es wird Neubaugebiete ausgewiesen. München, ich glaube, die neueste Zahl war jetzt, bis 2050 soll München 2 Millionen Einwohner haben. Jetzt hat München, glaube ich, 1,6. Gibt es diesen Druck zu bauen und zu verdichten auch in Augsburg?
Zumindest auf dem Papier und soweit ich es beobachten kann, wird tatsächlich hier nicht stark nachverdichtet. Es ist so, durch die Altstadt und durch einfach auch fehlenden Willen wird aus alten, versiegelten Flächen nichts Besseres gemacht. Aber zumindest auf dem Papier müssen Neubaugebiete gewissen Anforderungen in Richtung Schwammstadt nachgehen, damit nicht mehr so viel versiegelt wird. Und soweit ich das beobachten kann, wird das schon ganz gut gelebt. Das Problem ist, unsere Innenstadt, die auch noch auf einem Hügel liegt, wird immer mehr zur Hitzewüste. Und das sieht man auch an Tagen ab 30 Grad, dass sich einfach hier niemand draußen aufhält. Und die Stadt weigert sich auch da, mutig mit wenigstens Bäumen oder Pflanzen in Kübeln Aushilfe zu schaffen.
Und sie weigert sich nicht nur, sondern befeuert die Klimakrise im Bauwesen auch noch. Ganz konkret, es gibt ja eine Wohnbaugesellschaft, WBG, die ist zu 100% in kommunaler Hand. Und was die an mehreren Standorten macht, ist, existente Gebäude, die nur saniert werden müssten, abzureißen und durch Neubau zu ersetzen. Da muss man wissen, es gibt ganz klar eine Stellungnahme von einem Architektenverband, der sagt, Neubau ist das Schlechteste, was man im Regelfall unter Klimaaspekten machen kann. Eine Sanierung ist fast immer günstiger. Das liegt daran, dass die Betonproduktion so wahnsinnig CO2-intensiv ist.
Es ist ja auch so, dass sich ursprünglich mal unsere Koalition in ihrem Koalitionsvertrag hier in der Stadt geeinigt hatte darauf, die Innenstadt zur Fußgängerzone zu machen, zur autofreien Zone. Das hat lange gedauert, bis dann die Hälfte der Maxstraße, ja, also schon einer recht schönen Straße hier, tatsächlich jetzt zur Fußgängerzone erweitert wurde, ja, zu dem bisschen, was wir in der anderen Straße schon haben. Aber in dieser Legislaturperiode soll da auch nicht noch mehr passieren, obwohl eben die sich selber mal ursprünglich darauf geeinigt hatten, dass sie das tun wollten.
Selbst dieses eine eigentlich sehr kurze Straßenstück ist allerdings nur als Experiment vorgesehen. Das heißt, es wird so in ungefähr einem Jahr ausgewertet, wie das Ganze dann funktioniert hat. Und auf Grundlage dessen steht selbst in Frage, ob dieses Stück dauerhaft bleibt. Geschweige denn, dass wenigstens zeitnah auch andere Stellen entschärft werden. Wir haben in Augsburg zum Beispiel die Karlstraße, die die Innenstadt sehr stark zerschneidet, die dafür sorgt, dass sich dort eigentlich keine Menschen zu Fuß aufhalten wollen, keine Menschen in diese Läden reingehen wollen. Und dort könnte schon längst auch was geschehen. Dort passiert eigentlich überhaupt nichts. Also es ist mehr oder weniger wieder mal ein Ding von die Aufmerksamkeit auf ein Projekt lenken, das vorgestellt wird, gezeigt wird, wir machen ja was. Und an allen anderen Orten passiert leider absolut nichts.
Dabei sehen wir auch, dass es in der Stadtverwaltung und auch sonst in der Stadt viele gute Ideen und viel Motivation gibt. Aber am Ende scheitert es dann doch einfach an Stadtratsbeschlüssen. Und das ist schon sehr schade.
Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und es geht weiter mit unserem Gespräch mit 4 AktivistInnen des Augsburger Klimacamps.
Dann kommen wir zu eurer Arbeit, zu euren Aktionen, zu euren Demos, die ihr macht. Was sind so eure Schwerpunkte? Wer will denn mal erzählen oder macht einfach mal reihum, was euch da so wichtig ist?
Die Hauptaufgabe hier im Klimacamp war eigentlich für uns schon immer, für die Leute da zu sein, mit den Leuten zu sprechen. Denn obwohl das Rathaus hier, wie üblich, öffentlich rumsteht, ist es sehr schwer, eigentlich an die Politik ranzukommen, konkret irgendwie was zu verändern oder irgendwie informiert zu werden, auch als einfach hier Person in Augsburg. Und wir erklären nicht nur Leuten, die Klimakrise und verwandte Probleme und wofür wir hier einstehen, sondern auch, wie sie sich beteiligen können. Und da haben wir natürlich auch neben Leuten, die das einfach nur toll finden, auch immer wieder Leute, die schon lange die Hoffnung verloren haben und durch uns auch wieder neuen Antrieb finden können oder wenigstens Trost in uns sehen. Wir haben aber auch Leute, die einfach unbedingt schon lange was machen wollen und durch uns die Gelegenheit sehen. So haben wir auch viele unserer üblichen Leute gewonnen, die jetzt auch hier noch aktiv sind. Und wir haben auch ganz viele Leute, die quasi politikverdrossen sind, aber nicht, weil sie selber unpolitisch sein wollen oder weil sie keine Ideen haben, sondern einfach, weil sie oft schon daran scheiterten, irgendwas zu erreichen. Und es ist auch einfach schwierig, an die Politik heranzukommen, wenn man sie nicht ja fast schon ärgert mit einer Aktion oder mit einer bissigen Pressemitteilung, dann reagieren die nicht. Und auch da in so einer Sprechstunde vorbeizukommen, führt oft zu nichts. Und wir haben ganz viele Leute, die hier wirklich kurz davor waren oder schon über diesen Punkt hinaus sind, dass sie einfach total enttäuscht wurden von ihrer Stadtregierung. Und auch diesen Leuten helfen wir. Und wir sehen uns da so ein bisschen als Schnittstelle, die Stadt leider nicht bietet zwischen Politik und den Menschen hier.
Ja, was wir auch machen jetzt seit einigen Monaten, sind die sogenannten 15-Minuten-Verkehrswende-Demonstrationen, wo wir neuralgische Punkte, ja, irgendwelche kritischen Punkte in der Verkehrsinfrastruktur in Augsburg uns raussuchen, wo der Verkehr nicht gut läuft, wo die Autos zu sehr bevorzugt werden gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmenden, wo Tempolimits dringend nötig wären, aber nicht existieren. All solche Fragestellungen. Und dann demonstrieren wir da, üblicherweise im Arbeitsverkehr, also früh morgens oder dann am späteren Nachmittag, für eine Viertelstunde auf einer solchen Kreuzung und blockieren da den Verkehr. Wenn wir so die ersten Ansätze für sowas kamen, noch von Fridays for Future 2018-19, wo wir sowas schon mal machen wollten, das wurde abgeschmettert von der Stadtverwaltung. Jetzt angesichts dessen, dass die letzte Generation natürlich sehr viel längerfristige Blockaden auf Kreuzungen durchführt, war es auf einmal sehr viel leichter, die Stadt zu überzeugen, dass das doch eine valide Form des Protests sei und dass man das doch bitte genehmigen solle. Und auch das Presseecho war sehr gut da drauf und auch gerade dann wieder mit diesem Kontrast zur letzten Generation, wo man natürlich auch sagen muss, ohne die letzte Generation wäre dieses Medienecho sehr viel schlechter ausgefallen.
Wie war das Echo der AutofahrerInnen?
Unterschiedlich, auch da wieder generell autofahrende Menschen haben so die Tendenz dazu, sehr ausfällig zu werden, wenn sie nur kurze Zeit stehen müssen irgendwo, auch wegen einer Demonstration, selbst wenn die sich gar nicht darum konkret dreht, sondern um irgendwelche anderen Dinge. Das erleben wir immer wieder. Aber es gibt dann durchaus auch mal den einen oder anderen, die da in ihrem Auto drin sitzen, dann aber sagen, nee, aber das ist ja prinzipiell schon richtig, dass wir hier dafür sorgen, dass der Verkehr auch sicherer wird für alle.
Was vielleicht noch interessant ist, ist, wie dieses Demo-Konzept entstanden ist. Das war nämlich nicht eine Idee von irgendwie uns im weiteren Sinne, sondern ein Familienvater kam ins Camp und hatte eben die Idee, dass er auch gerne irgendwie demonstrieren wollen würde, aber er hat wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Er kann sich natürlich auch nicht leisten, jetzt irgendwie ins Gefängnis zu gehen. Und er meinte, er hat aber vermutlich schon mehrmals die Woche Zeit, irgendwie 15 Minuten lang, wenn er gerade seine Tochter zur Kita gebracht hat und dann weiter zur Arbeit muss, dass er da irgendwas machen kann. Und dann kam so die Idee auf und wir haben so ein bisschen Workshop gegeben, wie meldet man eigentlich eine Demonstration an und so weiter. Und so ist dieses Konzept entstanden und das finde ich auch ein ganz tolles Beispiel für so Selbstermächtigung. Also das Klimacamp hat da jetzt gar nicht so die zentrale Rolle gespielt, aber wir haben halt ihm geholfen, seine Idee zu verwirklichen. Und wir unterstützen das natürlich auch sehr tatkräftig und hatten eben sehr, sehr gutes Pressefeedback. Und das wünsche ich mir für die Zukunft natürlich noch viel mehr, dass wir immer noch mehr Menschen irgendwie zeigen können, wie Widerstand funktioniert. Ich glaube, man darf auch nicht erwarten, dass irgendwie die AktivistInnen die Welt retten werden oder sowas. Dafür sind es dann doch einfach zu wenig. Schlussendlich muss die gesamte Zivilgesellschaft aktiver werden. Und das ist ein tolles Beispiel, wie das einmal gelungen ist. Andere Aktion. Hier ganz in der Nähe gibt es einen rechtlich geschützten Bannwald, das ist der sogenannte Lohwald bei Meitingen. Da hat die Politik beschlossen, dass der gerodet werden soll. Rodungstermin wäre der kommende Herbst gewesen, die kommende Rodungssaison. Und dann letzten Herbst passiert was ganz Schockierendes und Überraschendes, nämlich ein Anwohner kommt aufgeregt ins Camp geradelt und meint, jetzt gerade wird der Lohwald gerodet. Haben wir erstmal gar nicht geglaubt, weil wir wussten ja, die Rodung ist erst für die nächste Rodungssaison terminiert. Stellte sich dann raus, innerhalb von nur 10 Tagen hat die Regierung von Schwaben einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung beantragt, hat diese erlassen, alles im Geheimen. Und so konnte vorgezogen diese Rodung stattfinden. Besonderes Geschmäckle hat dabei folgender Sachverhalt, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo die Regierung von Schwaben diese Ausnahmegenehmigung erlassen hat, waren 3 Klagen gegen die Rodungspläne anhängig an Bayerns höchsten Verwaltungsgericht, dem VGH in München. Diese anhängigen Verfahren hatten aber keinen einstweiligen Rechtsschutz entfaltet. weil der noch nicht erteilbar war, weil die Rodung erst in der Zukunft vorgesehen war. Und so wurde also ein Teil vom Lohwald schon vorab gerodet. Und das wollten wir dann irgendwie veröffentlichen und haben verschiedene Möglichkeiten uns überlegt und uns schlussendlich für eine entschieden, wo wir hofften, dass sie die erforderliche mediale Resonanz bietet. Und damit waren wir auch sehr erfolgreich, haben es in mehrere überregionalen Medien geschafft. Was wir gemacht haben ist, wir haben uns abgeseilt aus einem Flur bei der Regierung von Schwaben mit einem entsprechenden Banner. Und da sind jetzt auch schon die ersten Prozesse gelaufen und die Staatsanwaltschaft hatte dabei Haftstrafen in Höhe von 6 und 7 Monaten, die 7 Monate sogar ohne Bewährung gefordert. Was vielleicht auch nicht so viele Leute wissen, dieser großartige Erfolg, dass der Forstkasten bei München nun doch bleiben konnte, der war einem Zusammenschluss von ganz vielen AkteurInnen zu verdanken. Die Initiative, die das fast zum Überlaufen brachte im positiven Sinne, die den Ausschlag gab, ging aber tatsächlich von uns aus. Irgendjemand hatte so einen Süddeutschen Artikel entdeckt, dass eben die Entscheidung zur Rodung demnächst anstünde, damals 2021. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir müssen da irgendwie eine Art von Besetzung starten, haben dann unsere Freundinnen in München aktiviert und so ging das Ganze dann los mit den mehrmaligen Besetzungen, die ja immer jeweils mit SEK-Räumung endeten. Und da ist es auch eines der Projekte, die mir persönlich am liebsten ist, weil es schwierig im Aktivismus ist, wirklich direkt zu sehen, was der Aktivismus bringt. Er bringt wahnsinnig viel, aber es ist oftmals zeitverzögert, nicht so direkt. Viele AkteurInnen waren irgendwie daran beteiligt. Aber beim Forstkasten sieht man ganz klar, die Initiative dazu kam halt von uns. Und schlussendlich waren es halt irgendwie die 15 Leute, die 5 auf den Bäumen und die 5 unten, die Gitarre gespielt haben und die 5, die gewartet haben darauf, dass die Gefangenen wieder freigelassen wurden, die diesen großen Erfolg gebracht haben. Und das ist einfach eine schöne Bestätigung, dass aktivistisches Handeln funktioniert.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Generell das Thema Repression ist ein ganz großes jetzt. Kriminalisierung von Klimaaktivistinnen ist ein ganz großes. Seid ihr als Klimacamp Augsburg auch davon betroffen?
Tatsächlich gehen die Repressionen der Gründung des Klimacamps hier noch voraus. Die ersten Hausdurchsuchungen wegen letztlich völliger Lappalien oder einfach in einer Unverhältnismäßigkeit sondergleichen, wo einer 15-jährigen Aktivistin, die bei Fridays for Future aktiv war, auf einmal die Polizei im Kinderzimmer stand für eine Hausdurchsuchung wegen Sprühkreide, die angeblich ein halbes Jahr davor verwendet werden sein sollte. Und dann wurden da Schablonen angeblich im Tagebuch gesucht. Ja, und dann wurde das Tagebuch entsprechend gefilzt. Und sagen wir mal so, wenn man den entsprechenden Polizisten jetzt im Rückblick fragt, ging es eigentlich wohl eher um irgendwelche Verbindungen zu Linksextremismus angeblich. Wo ich dann auch sagen muss, die entsprechende Aktivistin war bekannt für ihre sehr bürgerliche Haltung und ihre Distanz zur politischen Linken. Will heißen, da werden die Leute zu den Linksextremen hingezwungen, weil das die einzigen Verbündeten sind, die man dann in der Wahrnehmung noch hat. Und dann aber auch weitere Repressionen, beispielsweise dann die üblichen Kleinigkeiten des Umgangs mit der Polizei hier, Demonstrationen, auf denen Leute rausgefischt werden oder die auf dem Weg zur oder von der Demonstration Ausweise zeigen müssen, obwohl das eigentlich rechtswidrig wäre. Hausdurchsuchen jetzt auch wegen der letzten Generation nochmal, die auch hier in Augsburg stattgefunden haben. Was auch passiert und was so ein bisschen dann niedrigschwelliger ist, ist, dass eben dann auch die Aktionen, die wir durchführen, dann entsprechend vor Gericht irgendwie auf eine Art und Weise beurteilt werden, die auch wieder völlig unverhältnismäßig ist. Wir haben die 6-7 Monate geforderte Haftstrafe für letztlich sowas wie beispielsweise Verstoß gegen die Versammlungsauflagen. Kein Scherz, das war der Grund, warum es dann am Ende irgendwie zu dieser Anklage auch tatsächlich kommen konnte. Oder für letztlich unangemeldete Demonstrationen, dass man da Ärger kriegen kann, selbst wenn man allen Anforderungen der Polizei dann während dieser Demonstration Folge leistet. Das Klima ist Raum.
Vielleicht auch noch zu dir. Du hast vor kurzem, Ende Juni war das, glaube ich, wurdest du durchsucht, deine Wohnung wurde durchsucht. Magst du nochmal schildern, wie das abgelaufen ist?
Ich war einer der Betroffenen von jetzt der bundesweiten Razzia gegen die letzte Generation. Ich selbst bin gar nicht bei der letzten Generation engagiert. Ich habe hier mit dem Klimacamp einfach schon genug zu tun. Ich habe aber die Anfrage der letzten Generation angenommen, für sie Telefondienst zu leisten. Das mache ich für manche Initiativen, weil ich aufgrund meines Berufs relativ flexibel auch ins Handy gehen kann. Und so beantworte ich diverse Bürgeranfragen aus der Bevölkerung. Und dann, ja, eines Morgens um 7 Uhr klopft es an der Tür. Meine Freundin meinte vorher noch, ich muss mich heute nicht erschrecken, wenn es klopft oder wenn es klingelt, weil sie ein Paket erwartet. Also habe ich ganz unbedacht geöffnet und sehe dann sofort 15 Männer von mir, die eben Polizei rufen. Ich habe dann nochmal schnell gerade noch zumachen können, um mein Handy auszuschalten. Das Handy ist vollverschlüsselt, aber die Vollverschlüsselung greift nur im ausgeschalteten Zustand. Die Vollverschlüsselung ist mir wahnsinnig wichtig. Einerseits, weil da auch sensible Daten von Studierenden drauf lagern. Ich arbeite als Universitätsdozent in Mathematik. Andererseits natürlich, weil ich hier die vertrauliche Infrastruktur, die vertrauliche Kommunikationsstruktur vom Klimacamp Augsburg beschützen wollte. Das konnte ich gerade noch machen. Und obwohl ich nicht aufgemacht habe, waren sie trotzdem 10 Sekunden später dann in der Wohnung. Und haben dann angefangen, auch schon meine Tasche zu durchwühlen. Und ein paar Minuten später wurde mir dann eröffnet, was gegen mich vorliegt.
Wie geht's da weiter? Also du hast ja gesagt, du bist nicht Mitglied der letzten Generation. Warst du auch nie? Wie lang zieht sich so, dass die Leute, die jetzt da zuhören, auch mal wissen, wie lang sich das zieht? Was erwartet dich da jetzt? Was wurde dir alles weggenommen, abgenommen? Wann erwartest du das wieder zurück? Was hat das für Konsequenzen? Kannst du das nochmal schildern?
Also mir wird vorgeworfen, kriminelle Vereinigungen gebildet zu haben. Auf dem Dokument steht sogar im Plural, was natürlich schon ein starkes Stück ist. Weil wenn das wirklich durchgehen sollte, dann bedeutet das halt schon eine lange, lange Haftstrafe. Sowas kann dann nicht irgendwie mit einer Geldstrafe von so und so vielen Tagessätzen abgeglichen werden. Das wird sich über die nächsten Monate und Jahre vermutlich hinwegziehen. Alle Betroffenen haben Widerspruch eingelegt. Das wird dann demnächst beim Landgericht entschieden. Das ist jetzt zunächst nur der Widerspruch gegen diese Hausdurchsuchung. Irgendwann später wird die Generalstaatsanwaltschaft München Anklage erheben wegen eben Bildung krimineller Vereinigung. Und dann wird das durch ein Amtsgericht gehen, durch ein Landgericht und so weiter. Bis zur letzten Instanz natürlich. Wir werden da nichts unversucht lassen. Das war schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Ein Punkt war, dass alle technischen Geräte weggenommen wurden. Insbesondere auch mein Arbeitslaptop, den ich brauchte, um am nächsten Tag so einen Programmierworkshop zu erhalten im Rahmen meiner Uni-Arbeit. Es war auch sehr belastend für meine Freundin. Die Durchsuchung begann nämlich damit, dass sie gerade so aus der Dusche kam, als plötzlich da 3 Männer drin standen. Und dann musste erstmal umständlich die eine weibliche Polizistin nach vorne geholt werden, die ganz, ganz hinten stand. Also das war alles nicht so schön. Wir versuchen dann immer auch das Positive in solchen Übergriffen zu sehen. Die letzte Generation hat sofort eine neue Spendenkampagne gestartet. Da kamen, glaube ich, innerhalb weniger Tage 300.000 oder 400.000 Euro zusammen, die dann weiter genutzt werden können für Aktivismus. Und es gab ja auch sehr viel Aufregung, auch aus der sonstigen Zivilgesellschaft. Nicht zuletzt deswegen, weil das Landeskriminalamt ja auf der konfiszierten Webseite der letzten Generation einfach mal einen Hinweis angebracht hat, dass es sich gesichert bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handle. Und das war natürlich eine Vorverurteilung. Diese Einschätzung gebührt in einem Rechtsstaat den Gerichten und nicht der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Was wir aus der Akte dann lernten, die uns zeitverzögert zugestellt wurde, ist, dass auch diverse Handys über Monate hinweg abgehört wurden. Darunter das offizielle Pressehandy der letzten Generation, aber auch zum Beispiel mein persönliches oder der Festnetzanschluss meiner Mutter. Was wir auch gelernt haben, war, dass es diverse Observationen gab. Und was auch sehr interessant war, man hat auch gesehen, wie wenig sich die Behörden auskennen, generell mit Aktivismus und auch mit Finanzierung von Aktivismus. Es war zum Beispiel immer die Rede, dass sie irgendwie die Hintermänner der letzten Generation aufdecken wollen. Erstens, das sind nicht nur Männer. Zweitens, die müssen nicht aufgedeckt werden. Die sind allgemein bekannt. Jeder, der sich dafür interessiert, kann nachlesen, wer das ist. Aber auch noch was Zweites, nur ein Detail, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert. Ganz viele Vereine, auch Schulklassen oder sowas, regeln ihre Finanzen über Elinor. Das ist ein Ableger der GLS-Bank, der es sehr einfach macht, so gemeinschaftliche Konten zu führen. Da kann man sich einfach online anmelden und dann kann man irgendwie einstellen, wenn 7 von 10 Leuten die Transaktion befürworten, dann geht sie raus, sonst nicht. Und auch die letzte Generation hat Elinor benutzt, auch Fridays for Future Augsburg hat Elinor benutzt, auch das Klimacamp Augsburg hat Elinor benutzt. Das haben die aber nicht so ganz verstanden, dass das halt so eine Sammelstelle ist für ganz viele Initiativen und auch so Gärtnereivereine und so weiter, also total antiterroristische Vereinigungen. Und was sie daher kurzerhand auch gemacht haben, war ja den Geschäftsführer von Elinor hochzunehmen, also Hausdurchsuchen, und sich auch alle Kontobewegungen von Elinor zu geben. Und in Akten kann man jetzt wunderbar nachlesen, was irgendwie Fridays for Future Augsburg gemacht hat, was ja überhaupt nichts mit der letzten Generation zu tun hat.
Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass die Polizei auch wenig, sagen wir mal, wenig Rücksicht darauf nimmt, welche Fotos gemacht werden können in der Presse, wen sie da wie informieren. Da sind von Aktivisten dann auch halt Fotos von der Wohnung hochgeladen worden oder gedruckt worden. Und es ist natürlich schon auch so, dass dann entsprechende Leute, die Klimaaktivismus als Bedrohung für sich sehen, dann meinen, entsprechend Druck ausüben zu müssen, indem sie Sprayereien in der Umgebung anordnen mit hier wohnt der Terrorist so und so oder sonstige Drohungen da irgendwie anbringen. auf einer Ebene, die dann halt tatsächlich eigentlich auch schon wieder strafrechtlich relevant wäre und strafrechtlich relevanter wäre als vieles, wofür wir so hausdurchsucht wurden, aber wo die Polizei dann natürlich sehr viel weniger bereit ist, tatsächlich was zu tun.
Vielleicht kann man auch noch ganz allgemein nochmal sagen, die Klimakrise ist eine enorme Gefahr für uns alle, eine enorme Gefahr für unglaublich viele Rechtsgüter. Und alle Ablenkungsdebatten schaden uns allen, weil es müsste ja eigentlich darum gehen, so schnell wie möglich auf sozial gerechte Art und Weise Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. All diese Erzählungen, dass die letzte Generation oder wer auch immer jetzt eine kriminelle Vereinigung sei, die schüren natürlich ein ganz gefährliches gesellschaftliches Klima. Erstens, weil sie Ablenkung wegnehmen von dem, was eigentlich besprochen werden musste, aber auch, weil es halt irgendwie so legitimiert, dass es vielleicht in Ordnung ist, über AktivistInnen zu fahren, wenn die eine Straßenblockade machen. Und das ist einfach sehr, sehr gefährlich. Und ich fürchte mich vor dem Tag, dass dann zum zweiten Mal, soweit ich weiß, ein Aktivist ums Leben kommt. Das erste Mal war im Hambi, der Fotograf, der da von der Polizei gedrängt wurde. Und das zweite Mal ist dann vielleicht in einigen Wochen oder Monaten angeheizt eben durch dieses Klima, wo mehrere Akteure sich dann dafür verantworten müssten. Ich meine damit konservative Zeitungen, aber auch genauso konservative PolitikerInnen und natürlich die sogenannten Sicherheitsbehörden, der sogenannte Staatsschutz. Das wird auf deren Kappe gehen.
Schreckt euch das ab? Also einmal auch die Veränderung des gesellschaftlichen Klimas, aber auch jetzt die stärker werdende Repression des Staatsapparats. Lasst ihr euch davon abschrecken? Und dann vielleicht auch noch die Frage gleich dazu, was darf, kann, soll euer Protest, wie weit wollt ihr gehen, werdet ihr gehen? Gibt es da innerhalb Klimacamps Diskussionen?
Ich bin meiner Freundin wahnsinnig dankbar, dass sie mir folgende Perspektive eröffnet hat. Ja, es gibt ein Risiko, wenn man sich engagiert. Es gibt aber auch ein Risiko, wenn man nicht aktivistisch tätig wird. Dann muss ich in 20 Jahren meinen Kindern in die Augen schauen und sagen, du damals, als wir noch was gegen die Klimakrise tun konnten, ja, da habe ich nur meine Formeln an Tafeln geschrieben und sonst nichts weiter gemacht. Oder ich werde mich gegenüber den ArbeitgeberInnen rechtfertigen müssen. Momentan ist es ja so, dass irgendwie Klimaaktivismus beäugt wird vielleicht, aber das kann sich natürlich auch ändern. Und in 20 Jahren hat keiner eine Chance, quasi einen guten Job zu bekommen, wenn er nicht Klimaaktivismus nachzuweisen hat. Ist natürlich jetzt irgendwie eine Wunschvorstellung, wird nicht in der Stärke kommen, aber so als alternative Perspektive finde ich das, glaube ich, ganz gut. Zur Frage mit, wie weit soll oder wird oder kann die Klimagerechtigkeitsbewegung gehen, finde ich wahnsinnig spannend, dass immer diese Frage gestellt wird, was für mich viel brisanter ist, wie weit wird sich noch die Regierung radikalisieren? Wie lang will die wirklich immer noch die Klimakrise anfeuern, statt zumindest mal anzufangen, gegen sie vorzugehen? Und wann wird sie anfangen, in dem nötigen Tempo vorzugehen? Das Tempo wird ja nicht von uns irgendwie entschieden, irgendwie, weil Klimaschutz unser Haustier ist, sondern das Tempo stellen halt die physikalischen Kippelemente im Klimasystem her.
Du hast natürlich recht. Man stellt sich wahrscheinlich diese Frage schon gar nicht mehr, weil man seit Jahrzehnten darauf wartet, dass die Regierungen in der Welt endlich mal anfangen, echten Klimaschutz zu machen. Deswegen würde ich dir da zustimmen. Die Frage sollte man nicht vergessen und immer wieder stellen.
Da gleich dran anzuschließen. Ja, natürlich gibt es eine Radikalisierung, aber diese Radikalisierung entsteht als Reaktion auf die dringliche, immer noch dringlicher werdende Aktivität beim Klimaschutz. Ja? Wo wir immer noch inaktiv sind, wo wir immer noch zu wenig tun und wo wir jetzt aber, je kürzer der Zeitrahmen wird, den wir noch haben, desto radikaler müssen wir natürlich auf einer gewissen Ebene agieren, weil es um uns alle geht, ja, um unser aller Fortbestehen als Menschen und als menschliche Zivilisation auf diesem Planeten in der Form, wie wir es heute tun oder zumindest einer Form, die wir noch erkennen würden, statt Mad Max-Szenarien oder Ähnlichem, wo wir dann nur noch um uns im Wasser bekriegen würden, was ich sehr vermeiden möchte. Und das andere, was da so ein bisschen auch noch mit reinspielt, ist dann auch die Frage, okay, ja, was ist für uns überhaupt denkbar an Aktionen? Der Punkt ist dabei natürlich auch der, es ist manchmal, sagen wir mal, taktisch notwendig, einen Rechtsbruch zu begehen, um mehr Öffentlichkeit für ein Thema zu beschaffen, ja, also beispielsweise jetzt auch wieder die Besetzung der Regierung von Schwaben. Dadurch, dass es da jetzt immer noch Verhandlungen gibt vor Gericht, bedeutet das auch, dass immer wieder in den Medien natürlich darüber berichtet wird, dass da entsprechend gemauschelt wurde in irgendeiner Form. Ob das jetzt tatsächlich legal war oder nicht, müsste geklärt werden und auch das kann insbesondere auch durch dann entsprechende Gerichtsverhandlungen mit angerissen werden, aber es wäre halt nicht passiert, wenn wir einfach nur eine Pressemitteilung geschickt hätten mit, ja gut, das ist halt passiert. Dann wäre da eine Pressemitteilung rausgegangen und dann wäre es verschwunden. Das heißt, auf einer gewissen Ebene muss manchmal so ziviler Ungehorsam sein, um die entsprechende Öffentlichkeit herzustellen. Was uns aber wichtig ist dabei, ist, dass wir den Schaden, also zumindest den bleibenden Schaden, an Mensch und Mitmenschen und auch den, sagen wir, langfristigen materiellen Schaden für unsere Mitmenschen so klein wie möglich halten. So eine Besetzungsaktion, die ist vielleicht ein bisschen ärgerlich für die Menschen, die dort arbeiten, für den einen Tag und dann ist es wieder vorbei. Ich hoffe doch sehr stark, dass keiner von denen bleibende Schäden davon getragen hat, davon, dass wir da mal zu Besuch waren.
Zur Frage, ob wir uns fürchten vor Repressionen. Ich glaube, ganz viel Motivation im Aktivismus kommt auch aus einem tiefen Gefühl der Gerechtigkeit und aus einem Wunsch nach Gerechtigkeit. Und das ist einfach ein dermaßen grundlegender Wunsch, der sich nicht dadurch abstellen lässt, dass eine erhöhte Gefahr dafür besteht. Von dem her ist eigentlich eher davon auszugehen, und so fühle ich mich auch persönlich, dass es weitergehen muss und dass gerade dadurch, wie stark uns ein Staat bekämpft, wir zeigen, wie sehr wir letztendlich von dem differieren, was hier geschieht und in wie falsche Richtungen das alles geht.
Ich finde diese Angstmache bezüglich der Radikalisierung der Klimabewegung auch deswegen interessant, diese Angstmache und Ablenkung, weil ich höre das jetzt seit 3 Jahren, wann, wie weit radikalisiert sich die Klimabewegung oder sowas. Ich höre es insbesondere seit Gründung der letzten Generation, aber wenn man sich auch anschaut, was ist denn passiert? Die letzte Generation hat seit ihrer Gründung ihr Aktionsformat, die Kernaktionsformat nicht geändert. Das waren am Anfang die Straßenblockaden, es sind immer noch die Straßenblockaden, es sind nicht irgendwie Politiker in Führung dazugekommen, sondern es waren halt diese Straßenblockaden, die natürlich stören, die auch teilweise sehr stören, wenn da Leute für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde im Stau stehen, aber es ist genau dieselbe Aktionsform im Kern gewesen. Jetzt kamen diverse Aktionen noch dazu, die eher die Überemission der Reichen zum Ausdruck bringen. Aber auch das blieb ja alles im friedlichen Spektrum. Also irgendwie was größere Verschiebungen nehme ich da gar nicht wahr. Was ich mir vielleicht wünschen würde, wäre, dass es öfter filigrane Sabotage gibt innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung. Auch wieder so punktgenau, um Zeichen zu setzen, weil es die offensichtlich braucht. Aber nicht mal das kann ich aktuell erkennen in der Klimagerechtigkeitsbewegung.
Was ist filigrane Sabotage?
Konkretes Beispiel in so Zementmischtürmen. Wenn da nur ganz, ganz wenig Gramm Zucker reingeworfen werden, dann ist das gesamte Zementgemisch unbrauchbar. Gleichzeitig ist eine Aktion, wo überhaupt nichts explodieren kann, wo keine Menschen gefährdet werden oder sowas. Es ist dann wirklich eine direkte Aktion, die sich die einmaligen Zeichen setzt, um hier in diesem Fall dann eben zu thematisieren, welche großen Emissionen die Bauwirtschaft verursacht. Das sind, glaube ich, 8% weltweit. Also wirklich eine ganz erhebliche Menge. Da müssten wir umdenken, wir müssten auf moderne industrielle Holzbauweise setzen und so weiter und so fort. Am besten gar nicht mehr bauen, eher Leerstand nutzen und so weiter. Und da könnte so eine filigrane Sabotageaktion vielleicht mal eine sinnvolle Akzentbildung ermöglichen.
Also ein schöner Begriff. Ist das eine Neukreierung von dir, filigrane Sabotage, oder ist das schon so, wird das diskutiert?
Also ich habe diverse Diskussionen dazu schon mitbekommen, aber ich habe noch nie irgendwo eine Umsetzung mitbekommen.
Wie würdet ihr denn eure Arbeit hier im Klimacamp bewerten, eure Aktivitäten? Wenn ihr so einen Rückblick auf die 3 Jahre macht, was sind eure Erfolge, was sind eure Misserfolge? Wie würde es insgesamt bewertet werden von euch?
Erfolge sind erst einmal, dass die Stadt tatsächlich das Klimabudget, das wir ihr vorgeschlagen haben, auch tatsächlich akzeptiert hat als das, was eigentlich uns noch zustehen würde, was wohlgemerkt auch in 2-3 Jahren schon hinüber sein sollte und wo die Stadt trotz aller Anerkennung des Problems nicht wirklich Konsequenzen daraus zieht. Der zweite Erfolg war das angenommene Radbegehren, wo wir halt tatsächlich ja auch dafür gesorgt haben, dass sich die Verkehrswende hier in Augsburg ganz langsam auf den Weg macht, vielleicht doch ein bisschen voranzukommen. Und auch wenn wir noch weit, weit von den Beispielen Amsterdam oder Kopenhagen weg sind, wo wir doch hier ein bisschen fahrradfreundlicher und dadurch automatisch auch fußgängerfreundlicher werden. Was auch ein Erfolg ist, ist einfach die Öffentlichkeit, die wir geschaffen haben für verschiedene Klimaschutzthemen. Wir haben hier es geschafft, dass wir permanent mit den Menschen und mit den PolitikerInnen im Gespräch sind über hier Klimagerechtigkeit und was das heißt. Viele, viele Diskussionen, wo wir mit den Menschen auch ins Gespräch gekommen sind, darüber, dass eben Klimaschutz noch nicht automatisch Klimagerechtigkeit ist und was der Unterschied dann tatsächlich ist, was das bedeutet, warum wir uns für Zweiteres insbesondere einsetzen und warum der Klimaschutz alleine nicht reicht. Für uns alle nicht reicht, außer vielleicht für die wenigen, die jetzt schon Milliarden haben. Und selbst die lügen sich vermutlich dabei in die Tasche. Und der letzte Erfolg aus der Ebene ist dann auch einfach der, dass wir bei all dem, was uns hier sonst nicht gelungen ist, wir es geschafft haben, eine Szene, einer Klimagerechtigkeitsszene, nicht nur uns selber hier zu etablieren und eben nicht nur hier vor Ort, sondern eben auch mit in München zu helfen, das zu etablieren, mit in Ulm und Ravensburg und auch beispielsweise mit Ablegern dann nach Nürnberg und Freiburg. Ein Mensch, der in der Frühphase des Klimacamps hier aktiv war, war vor ein paar Monaten mal in der ARD zu sehen, weil dieser Mensch inzwischen in Köln lebt und dort entsprechende Demonstrationen mitorganisiert hatte. Wir haben hier eine Ausstrahlwirkung, selbst wenn die vielleicht nicht immer für alle sichtbar ist, sondern nur für diejenigen, die schon wissen, was hier eigentlich im Hintergrund noch passiert ist.
Misserfolge hatten wir natürlich auch. Das gehört im Klimaaktivismus leider zum Geschäft. Luisa Neubauer hat mal gemeint, Klimaaktivismus ist immer ein Kampf bergauf. Und das fand ich eine ganz gute so Stütze, um das dann wieder einzuordnen. Einer unserer größten Misserfolge liegt darin, dass wir einen anderen Wald in der Nähe Augsburgs, den Auwald bei Bobingen, dass wir den nicht beschützen konnten. Da waren auch diverse Aktionen von uns geplant. Wir hatten aber auch viele andere Dinge zu tun, konnten das nicht so zu einem Fokus machen. Und eines Tages haben wir erfahren, der wurde einfach schon gerodet. Das war nicht ganz richtig und der Bürgerinitiative wurde versprochen, dass das erst viel später passiert, wenn noch ein gewisses Gutachten erfolgt ist und so weiter. Daran wurde sich dann nicht gehalten, aber jetzt ist der Wald gerodet und kommt natürlich auch nicht mehr zurück, auch wenn wir da jetzt noch rechtliche Schritte einleiten, um später irgendwie die Illegalität der Rodung festzustellen. Und das finde ich schon sehr schade, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn wir da mehr Energie gehabt hätten, um mehr Aktionen im Vorfeld zu machen, dass wir dann den Wald vielleicht hätten bewahren können. Einfach deswegen, weil die Rodung immer weiter in die Zukunft gerückt wäre und so genug Zeit gegeben wäre, damit Gerichte vielleicht einfach die Rodung stoppen oder auch einfach, dass sich der politische Wind ändert und der Bürgermeister sich da nicht mehr mit der Waldzerstörung profiliert, sondern mit dem Walderhalt.
Insgesamt vielleicht noch, frage ich dich jetzt ganz, weil du gerade nur den Misserfolg geschildert hast, aber insgesamt würdest du natürlich auch ein positives Fazit eurer Arbeit ziehen, oder?
Auf jeden Fall. Das Klimacamp hat so viel für den Augsburger Klimaaktivismus getan, hat so viel auch für die Menschen persönlich getan. Wir haben hier so viele tolle Momente erlebt, erleben das jeden Tag, allein auch schon die Interaktion mit den PassantInnen, aber natürlich auch unter uns. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass dieses Projekt jetzt schon so lange existiert und vermutlich noch längere Zeit weiter existieren wird. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, dass heute noch die Oberbürgermeisterin kommt und glaubhaft macht, dass sie es jetzt verstanden hat. Dann könnten wir hier jetzt einpacken. Aber vermutlich wird es ja nicht so sein. Und dann freue ich mich auf viele weitere Monate. Das Tolle ist ja, die Klimakrise muss uns nicht ohnmächtig zurücklassen. Wir können uns aus unserer Betroffenheit auch befreien. Wir können was Positives draus machen, indem wir eben Aktivismus leisten.
Es kommt immer wieder auch die Frage von Menschen, die prinzipiell uns freundlich gegenüber sind, aber die irgendwie schon auch vielleicht befürchten, dass sie ausbrennen würden, wenn sie es selber so tun würden, wie wir denn durchhalten, wie ob das nicht irgendwie völlig zermürbend sei. Und der Punkt ist so ein bisschen der, nein. Ja, natürlich verliert man immer wieder auch mal so einen Kampf zwischendrin. Und dieser größere Kampf, in den das eingebettet ist, dieser größere Konflikt, ist natürlich auch längst ungelöst und wir alle müssen da irgendwie mit drin kämpfen. Aber der Punkt ist ja gerade auch der dabei, den hatten wir vorhin schon mal angesprochen, aber nochmal konkreter auch. Es geht ja hier darum, irgendwie unsere aller Lebensgrundlagen zu schützen. Und wir schaffen es vielleicht nicht an jeder Stelle, aber wenn wir uns nicht dafür einsetzen, das zu tun, dann passiert es erst recht. Dann schützen wir diese Lebensgrundlagen auf gar keinen Fall. Ja, also es geht darum, dass wir hier, ja, es ist eine Art Rückzugsgefecht auch, aber dass wir dieses Rückzugsgefecht eben auch auf eine Art und Weise führen, die unser aller Überleben langfristig sicherstellt. Und das passiert halt nicht, wenn wir die Großkonzerne und die Politik und insbesondere die konservativen PolitikerInnen einfach gewähren lassen, weil solange die keinen Widerstand sehen, machen die natürlich, was sie wollen.
Dann, bevor wir jetzt noch das letzte Schlusswort von euch hören, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer die Sendung gehört haben und denken, gute Sache, was da in Augsburg stattfindet, wie kann man euch unterstützen, wie kann man vielleicht sogar mitmachen? Also ich meine, Augsburg und München ist ja nicht die Welt. Was habt ihr da für Angebote, was habt ihr für Vorschläge für unsere HörerInnen?
Nun ja, erstmal, um bei uns mitzumachen, kann man einfach vorbeikommen, hier bei uns vorsprechen. Wir haben immer Menschen hier. Üblicherweise kann man sich dann auch gleich informieren drüber. Wenn es über, sagen wir mal, Aktionen, die wir so vorhaben, Informationen dazu geht, haben wir einen Instagram-Kanal, klimacamp-aux, also AUX, wo man sich informieren kann beispielsweise über so Dinge, die bei uns passieren.
Und Spenden helfen uns natürlich auch immer weiter, insbesondere weil wir immer wieder Rechtskosten hier tragen müssen. Man kann auch aus der Ferne aktiv mithelfen beim Klimacamp. Das machen auch einige, die hier angefangen haben, aber mittlerweile woanders wohnen. Ich meine, um jetzt eine Pressemitteilung gemeinschaftlich zu entwerfen, muss man nicht vor Ort sein. Das machen wir sowieso über so Internet-Zusammenarbeitsplattformen. Macht auch super viel Freude. Also auch wir machen das bei anderen Städten, dass wir zum Beispiel in Ravensburg helfen bei so Sachen aus der Ferne. Auch einfach deswegen, weil es vielleicht nicht immer in einer Stadt gut läuft, aber läuft vielleicht in den anderen gerade ein bisschen besser. Und dann ist man insgesamt ein bisschen ausgeglichener vielleicht. Also das kann ich allen nur raten. Wir sind hier eine bunte Truppe. Wir achten sehr auf Hierarchiefreiheit, haben immer wieder Workshops, um Wissenshierarchien abzubauen. Und da finden alle Leute, die wollen, ihr Fleckchen, wie sie sich engagieren wollen.
Vielen Dank, und dann hören wir einfach noch das letzte Schlusswort.
Unser Wunsch ist, dass wir einfach der Stadtregierung hier vertrauen können, dass sie die Klimakrise und auch weitere Probleme der Menschen hier ernst nehmen, vor allem die Probleme der Menschen, denen es nicht gut geht. Wir finden, eine Gesellschaft ist immer nur so gut dran wie den Personen, denen es am schlechtesten geht in der Gesellschaft. Und sobald wir sehen, dass die Stadtregierung die Probleme erfasst hat und handeln wird, sind wir weg. Dann sind wir als Klimacamp verschwunden. Nicht, wenn alles geschafft wurde, sondern wenn wir sagen, wir können der Stadt vertrauen.
Soweit unser Gespräch mit vier AktivistInnen des Augsburger Klimacamps, das wir am 8. Juli geführt haben. Wenn ihr mal in Augsburg seid, schaut doch mal am Rathausplatz vorbei. Das Klimacamp ist rund um die Uhr besetzt und freut sich über euren Besuch, über Unterstützung, und natürlich seid ihr eingeladen, mitzumachen. Mehr Info unter www.klimacamp-augsburg.de. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Nick Bergner, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.